herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jürgen Seid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich, servus.
Wir sind am Montag zusammengekommen, weil wieder internationaler Fußball auf dem Programm steht. Die Champions League geht in die Rückspiele der Achtelfinals. Das heißt, die ersten vier Mannschaften, die ins Viertelfinale einziehen können in der Königsklasse, werden schon in dieser Woche feststehen und da wollen wir drüber reden. Und zusätzlich, um das Ganze abzurunden, machen wir es wie bei den Hinspielen. Gucken nochmal auf die deutschen Vertreter in anderen europäischen Wettbewerben. Da Frankfurt ausgeschieden ist in der Conference League, bedeutet das konkret, wir gucken auf die Europa League und da auf zwei Spiele, nämlich das von Freiburg und das von Leverkusen, die jetzt wieder ins Geschehen eingreifen, ebenfalls in der Euro League. Das ist unser Plan heute. Und bevor wir damit reinstarten, natürlich auch noch ein paar kurze Hinweise zu Beginn. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr schaut mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort wie immer. Jetzt gleich rein und zwar richtig ins Eingemachte, denn wir reden über den deutschen Rekordmeister, die Mannschaft, ja, die man seit Jahren eigentlich natürlich dafür loben muss, dass sie die deutsche Fahne in internationalen Wettbewerben noch so hochgehalten hat. Und jetzt stehen wir vor einem großen Fragezeichen. Bayern München, Rückspiel in München gegen Lazio Rom mit einem 1-0 Rückstand aus dem Hinspiel, mit einem Trainer, der am Ende der Saison gehen wird oder vielleicht sogar eher Fragezeichen, denn auch das letzte Bundesligaspiel hat unterstrichen, die ganz große Befreiung war auch diese Entscheidung für die Mannschaft und den Trainer anscheinend nicht. Es gab nur ein 2-2 bei Freiburg. Man geht mit einem Torrückstand rein, nach einem auch nicht guten Hinspiel. Und wie gesagt, die große Frage, ob die Bayern jetzt hier an diesem Abend quasi ihre Saison beenden, wenn man auch auf die Bundesliga-Tabelle guckt nach dem letzten Spieltag.
Ja, der Druck ist enorm auf Bayern, auf Thomas Tuchel, wobei der würde jetzt widersprechen und sagen, der Druck ist nicht mehr da, weil man ja weiß, dass man sich im Sommer trennt, aber eine Befreiung gab es dadurch nicht oder irgendwie eine Entlastung, ne, eine Entlüftung, wenn wir bei Druck auf dem Kessel mal bleiben. Also die Bayern haben hier recht mächtig was zu verlieren und machen wir uns nichts vor. Ein Achtelfinale aus gegen Lazio Rom, den Tabellenneunten der Serie A, wäre, glaube ich, schon eine ziemliche Blamage für die Bayern, zumindest in der Selbst- und Eigenwahrnehmung. Letztmals sind sie 2018-19, wenn ich mich nicht täusche, im Viertelfinale, übers Viertelfinale hinausgekommen, oder? Kann das sein?
Ja.
Ich meine schon. Und deswegen nicht mal das Viertelfinale also zu erreichen, wäre, glaube ich, eine Blamage. Also Viertelfinale ist immer das Mindeste, aber auch schon eigentlich zu wenig. Aber das nicht mal zu schaffen gegen den Neunten der Serie A wäre blamabel und ich bin nicht so guter Dinge, dass das klappen wird mit dem Weiterkommen. Also klar, Bayern zu Hause, können sie immer jeden schlagen und weiterkommen, aber ich habe Kopfschmerzen, Julius.
Ja, es ist einfach eine super schwere Situation, um das auch irgendwie zu tippen, weil wir so oft in der Vergangenheit eigentlich in den letzten 10 Jahren schon vor diesem Podcast, wenn du über Bayern-Spiele geredet hast, dann hast du auch nach schlechten Spielen, nach schlechten Auftritten immer mit dieser Gegenreaktion gerechnet, ne? Und da haben wir jetzt oft genug in diesem Podcast drüber geredet, die gab es nicht immer. Es gab diese 3 Niederlagen in Folge, also du bist eh schon, du verlierst bei Lazio, der Trainer steht in Frage, dann verlierst du bei Bochum auf einmal. Dann hast du diesen Trainerwechsel, kannst das Spitzenspiel gegen Leipzig irgendwie gewinnen und dann spielst du wieder nur 2-2 bei Freiburg, bist da wieder irgendwie überrumpelt worden. Und jetzt steht hier irgendwie dieses Spiel, was super entscheidend ist, weil es das einzig irgendwie noch relevante Spiel ist für Bayern in dieser Saison, wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube nicht mehr wirklich an diesen Bundesliga, an die Bundesliga-Sensation fast schon. Dann ist der Trainer auch schon irgendwie nicht nur angezählt, sondern spätestens Saisonende soll er weg. Und es fühlt sich so ein bisschen an im ganzen Drumherum, als hätte man auch so ein bisschen abgeschenkt diese Saison, ne? Auch mit dieser Tuchel-Entscheidung, wie man es kommuniziert. Jetzt gab es diese ganzen Berichte, wenn Bayern ausscheidet, soll er gehen. Wenn sie weiterkommen, soll er bleiben. Und man sich dann natürlich auch fragt, wenn er ausgeschieden ist, kannst du ihn ja eigentlich eh behalten, weil dann geht die Saison gar nichts mehr. Also alles ich kann das nicht beschreiben, aber es fühlt sich wirklich so an, als hätte man akzeptiert, dieses Jahr wird's nichts. Und das ist natürlich ein Mindset, was du dann manchmal auch in den Spielen siehst, wie bei einem 2-2, wo du spät den Ausgleich kriegst bei Freiburg. Und das ist natürlich auch ein Mindset, was jetzt in so einem Spiel richtig schaden kann und was die Bayern sonst nie hatten. Ne? Da ging es immer in jedem Spiel trotzdem um maximalen Ehrgeiz, gerade in der Königsklasse. Jetzt kommt Lazio mit diesem Vorsprung und es ist eben Bayern, wo du das Gefühl hast, vielleicht fehlt das, vielleicht fehlt dieser Funke, dass sie da wirklich zurückkommen können. Und sie brauchen eben jetzt auch nicht nur das 1-0 irgendwie oder das 2-1, wir haben auch keine Auswärtstorregel mehr, heißt, sie müssen zwei Tore mehr haben als Lazio, um irgendwie direkt weiterzukommen. Ne? Und ob das passiert in diesem Zeitpunkt, so unsicher war ich mir da noch nie eigentlich bei den Bayern wie jetzt.
Ja, sie haben aber trotzdem, glaube ich, Glück, wie ich finde, dass der Gegner nicht furchteinflößend ist, wobei es natürlich aktuell keine furchteinflößenden Gegner braucht, um die Bayern in Straucheln zu bringen oder sogar zu besiegen. Ne? Siehe Bremen zu Hause, siehe Bochum auswärts, siehe auch jetzt Freiburg auswärts, alles keine furchteinflößenden Gegner, alles keine Gegner, die, ne, die Elite-Klasse schlechthin sind. Und trotzdem konnten die Bayern jeweils nicht gewinnen. Das spricht eigentlich eher für die Schwäche der Bayern, weniger für die Stärke der Gegner. Ne? Wenn Mittelklasse-Teams dich da besiegen können und dir Probleme bereiten und du ja Probleme hast, Spiele zu gewinnen und sei es nur mit 1-0 oder 2-0, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Nichtsdestotrotz ist Lazio halt nicht das oberste Regal. Also ich glaube, gegen eine andere Mannschaft hätte ich noch mehr Bedenken, dass sie es schaffen. Oder würde mich sogar trauen zu tippen, dass sie es nicht schaffen. Also dass sie ausscheiden, die Bayern. Aber Lazio, der Tabellenneunte der Serie A, da spricht ja auch immer Bände, wenn man nur Neunter ist. Vor allem spricht es ein bisschen Bände, wenn man auf die letzten Resultate blickt. Lazio hat 3 der letzten 4 Spiele verloren, jetzt auch am Wochenende 0-1 gegen Milan mit 3 roten Karten, wobei die ein bisschen zwielichtig waren, die roten Karten, aber ja, gut läuft es bei Lazio auch nicht, also die strotzen auch nicht vor Selbstbewusstsein, das ist so der kleine Bayern-Mutmacher-Strohhalm, den ich hier habe, Lazio ist auch nicht gut.
Ja, du hast es schon angesprochen, sie haben sich auch gegen andere Mannschaften, auch in der Bundesliga, ist nicht leicht getan und Lazio verfügt schon mit Ciro Immobile, das haben wir auch im Hinspiel gesehen, auch wenn sie gerade in der Tabelle nicht stehen, über vereinzelt so eine individuelle Klasse, die dir dann eben auch wehtun kann, ne? Und über diese Klasse eines solchen treffsicheren Stürmers verfügen die meisten Bundesliga-Teams, die ihn wehgetan haben, gar nicht. Also ich würde da auch trotz des Tabellenplatz jetzt nicht sagen, dass Lazio absolut harmlos ist und es nur darum geht, kann Bayern 2 Tore schießen, weil sie auf jeden Fall zu 0 gewinnen. Das ist tatsächlich auch mein erster Tipp bei diesem Spiel und da wird es halt einen Ticken schwerer machen. Ich glaube schon, dass auch Lazio hier wieder zum Treffer kommen kann in diesem Spiel irgendwie. Und dass wir dann ein Spiel sehen, wo beide treffen und wo dann wirklich die große Frage ist, schafft es dieses Bayern dann ein 3-1 zu erzielen in der regulären Spielzeit und das Ganze direkt zu gewinnen? Weiß ich nicht. Ich glaube, sehr gut vorstellbar zum Beispiel so ein 2-1, eine Verlängerung, vielleicht sogar ein Elfmeterschießen. Und ob das den Bayern in derer mentalen Verfassung, quasi dieses zugespitzte Druckgeschehen nochmal in einem Elfmeterschießen, ob das ihnen dann zugutekommt am Ende, das wage ich auch zu bezweifeln. Also ich finde den Tipp, Lazio kommt hier irgendwie weiter, nicht ganz unattraktiv und der ist auch immer noch sehr hoch dotiert, obwohl sie mit dem Vorsprung aus dem Hinspiel reingehen. Und ich finde ansonsten den Tipp beide treffen hier auch nicht unspannend. Wie gesagt, der Bayern-Sieg mit den 1-2er-Quoten in der Verfassung, in der sie gerade sind, der gefällt mir weder ja, vom Tipp her generell, noch vor allen Dingen dann eben in der Kombination mit den Quoten, aber beide treffen, Lazio weiter, wenn man in den Fatalismus so ein bisschen tippen will und trotzdem eine ordentliche Quote bekommen will, finde ich auch nicht so uninteressant. Alles vorstellbar, wir haben so oft jetzt gesagt, Mensch, Bayern muss doch jetzt zurückkommen, jetzt müssen sie mal was zeigen und das haben sie eben nicht getan und so langsam ist mein Vertrauen weg, dass wir hier jetzt auf einmal eine 1A Champions League Performance wieder sehen, ne? Das glaube ich nicht, die müssen kämpfen, ja. Sie haben vielleicht die Klasse dazu, an einem guten Abend schaffen sie es, aber gesetzt ist das Ganze nicht.
Dreierquoten übrigens auf Lazio kommt weiter, ja. Ne? Egal wie, egal wann, bei Bet365 in dem Fall, spannende Quote für eine Mannschaft, die mit einem 1-0 im Rücken ins Rückspiel geht, ne? Grundsätzlich gesprochen. Und wenn man dann noch mit einrechnet, wie fragil die Bayern sind, wie sehr sie Probleme haben, wie sehr sie, glaube ich, auch an sich zweifeln. Man merkt ja auch, wir hatten das Thema Tuchel am Anfang, dass das zwischen Mannschaft und Trainer, finde ich, auch nicht stimmt. Ne? Die Chemie irgendwie, das Zusammenspiel, das merkst du auch immer, wenn er als Einziger auf der Bank nicht jubelt, während alle anderen jubeln und irgendwie auch ratlos wirkt in Interviews. Also es würde ja zur Gemengelage, zur aktuellen Situation passen, wenn die Bayern hier ja ausscheiden würden, wenn man ehrlich ist. Und das können sie ja auch, wenn sie einfach nach 90 Minuten 2-1 gewinnen und dann nach Verlängerung oder Elfmeter schießen und dann Dreierquoten auf Lazio. Ist einfach eine spannende Sache. Grundsätzlich gesprochen, heikle Sache, ne? gegen die Bayern tippen in einem Heimspiel in der Champions League ist auch schwierig. Ich traue mich auch nicht so richtig, bin ich auch ehrlich. Ich bin dann auch eher beim, die Bayern gewinnen das knapp mit einem Tor Unterschied, kann man ja auch tippen, ne? Also 1-0, 2-1, um beides mit reinzunehmen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, Lazio wird auch wieder ähnlich defensiv auftreten wie in der ersten Halbzeit. Da waren sie mir zum Beispiel zu passiv in der im Hinspiel. Da hätte Bayern ja ein Tor machen können, vielleicht sogar müssen, hatten zwei, drei gute Chancen. Wenn Lazio so passiv in der Allianz Arena agiert, normalerweise bestrafen das die Bayern. Also ich glaube, dass die Bayern auch da genug, ja, wie soll ich sagen, furchteinflößend genug sind, damit Lazio einfach ein bisschen Angst hat und dann kann Bayern doch das Tor machen, aber sie haben ja zuletzt gezeigt, dass sie nicht über 90 Minuten nicht genug Konzentration an den Tag legen, um eine Mannschaft von A bis Z, ne, von 1 bis 90 zu dominieren und dann das zweite, dritte, vierte nachzulegen. Das können sie einfach in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr unter Tuchel. Und deswegen bin ich auch eher beim knappen Bayern-Sieg mit einem Torvorsprung. Vielleicht gibt es Verlängerung. Also das ist ein Tipp, den ich mir gut vorstellen kann. Und dann, wie gesagt, Verlängerung, Elfmeterschießen. Da haben wir auch in der Allianz Arena ja schon die ein oder andere Kuriosität erlebt. Ne? Grüße an den FC Chelsea zum Beispiel. Ja.
Wir können es uns beide vorstellen. Bin auch gespannt, ob die Berichte sich dann bestätigen, wenn sie wirklich rausfliegen sollten, ob Tuchel dann wirklich entlassen wird. Da muss man sich natürlich auch fragen, was die letzten drei Spiele noch sollten irgendwie. Aber gut, dafür haben wir ja, kleiner Teaser, auch einen Bundesliga-Podcast dann, der jede Woche zu hören ist. Und da wird das sicherlich auch weiterhin Thema sein. Wir verlassen erstmal deutsche Gefilde und gucken auf Real Sociedad gegen PSG. Das ist ein Duell, wo wir gesagt haben, natürlich PSG, vermeintlich der große Name, vermeintlich der Favorit. Und zu Hause sind sie schwer zu schlagen. Und das haben sie eben in der Hinrunde, also im Hinspiel dieses Achtelfinals bewiesen. Jetzt ist es ein Spiel, wo ich mir weiterhin vorstellen kann, dass es eigentlich gar nicht so deutlich ausgehen muss. Ich traue Sociedad zu Hause zu, dass sie PSG nerven können. Aber wenn wir über die insgesamte Ausgangslage reden, dieses 2-0 von PSG im Hinspiel, wird das natürlich ein unfassbar schwerer Weg für Sociedad, hier irgendwie noch zurückzukommen, was das Weiterkommen angeht, ne?
Absolut. Und leider hat aus spanischer Sicht Real Sociedad zum völlig falschen Zeitpunkt komplett jegliche Form und jegliches Selbstbewusstsein verloren. Jetzt kann man sagen, ja, das tritt ja auf die Bayern auch irgendwo zu. Ja, aber die Bayern sind trotzdem noch die Bayern und Real Sociedad ist nicht ganz in der Bayern-Kategorie, so von mir, San Mir, vom, weiß gar nicht, was mir San Mir auf Baskisch heißt, aber vom Selbstverständnis natürlich her. Also die haben wirklich völlig den Faden verloren und deswegen ist diese Paarung, auf die ich mich ja, wie du weißt, nach der Auslosung sehr gefreut hatte, aus neutraler Sicht, weil ich dachte, oh, ein tolles Duell auf Augenhöhe, da kann es hin und her gehen, aber in dem Fall 0-2 auswärts im Hinspiel verloren und völlig die Form verloren, nämlich Real Sociedad, wird das, glaube ich, nicht spannend werden. Leider. Ein Sieg in den letzten 9 Spielen für die Basken, nur um das mal zu untermauern. Im Pokal, im Halbfinale enttäuschend nach Elfmeterschießen gegen Mallorca ausgeschieden. Da kam sie auch nur über ein 1-1 nicht hinaus nach 90 und 120 Minuten. Jetzt in Sevilla am Wochenende verloren mit 2-3, ne, beim Krisenclub Sevilla, der seit Monaten da gegen den Abstieg kämpft und schon 3 Trainerwechsel hinter sich hatte. Heimniederlage gegen Villarreal und gegen Osasuna zuletzt in der Liga. Also bei Real Sociedad geht leider nichts mehr zusammen und deswegen fürchte ich, wird das 2-0 aus dem Hinspiel für die Pariser auch einfach reichen.
Ja. Ja, es ist vor allen Dingen eben auch die komfortabelste Ausgangssituation, die du haben kannst als PSG. Du hast ja auch deine schnellen Spieler allen vorangehen, Mbappé und Co. Du kannst dich hier mit diesem Spielstand eben wirklich darauf beschränken, zu sagen, komm, wir lassen eine Mannschaft, die gerade ihre Form verloren hat, ein bisschen mehr mit dem Ball spielen. Sind die gerade überhaupt gut genug, um daraus überhaupt was zu kreieren? Gleichzeitig hast du ideale Möglichkeiten, um Konter zu fahren. Gleichzeitig hast du auch mit Luis Enrique natürlich einen Trainer, dem es vielleicht auch zugute kommt, dass er sich im spanischen Fußball ganz gut auskennt und dass er eben genau weiß, was ihn hier auch erwartet, vielleicht vor Ort. Und insgesamt ist das eine super komfortable Ausgangslage für ein PSG, auch für genau dieses PSG, was wir dieses Jahr sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende sogar darin resultiert, dass Sociedad auch dieses Spiel verlieren wird, weil sie eben bemüht sein werden, weil PSG das Ganze aber super zynisch und pragmatisch runterspielen kann und weil sie eben die Waffen haben. Und du hast eben auch diese Formschwäche angesprochen. Vielleicht fehlt dann auch das Selbstbewusstsein, dass du überhaupt das Spieler mit dem Gefühl rausgehen, das können wir noch drehen, ne? Das ist schon schwer vorstellbar in dieser Situation. Und wenn wir das alles mit reinnehmen, muss man eben auch sagen, sind die Quoten hier super spannend für uns, weil PSG hier fast 2,80er-Quoten hat, während Sociedad bei 2,55, 2,56 so im Durchschnitt steht. Und das ist natürlich super spannend auch, weil ich kann verstehen, dass man sagt, oder bei der Auslosung hätte ich diese Quoten vielleicht verstanden. Mensch, Heimspiel bei Sociedad wird schwer für PSG. Jetzt in dieser Gesamtlage kann ich mir den PSG-Sieg, und der muss ja nicht wahnsinnig berauschend sein, aber es ist eben das 1-0 am Ende, weil Sociedad sich abmüht und PSG kontern kann. Den kann ich mir sehr gut vorstellen in der Gesamtsituation. Du hast auch gesagt, wir reden über eine sehr formschwache Heimmannschaft und dann eben diese Quoten, die so hoch sind, auf trotzdem natürlich ein Team mit großen Namen im Kader und generell einem großen Namen als Verein wie PSG. Das ist eine Kombi, wo ich sage, Mensch, ich glaube, ich bin sehr, sehr angetan davon, hier tatsächlich im Dreiweg auf PSG zu tippen.
Ich auch, aus den gleichen Gründen wie du. 2,80er Quoten auf Mbappé und Co., brutale Quoten. Und da muss man ja nicht mal sagen, sie sind der klare oder der Favorit für mich und werden das gewinnen aufgrund ihrer Favoritenrolle, sondern eher aus den Gründen, die du angesprochen hast. Also das wird sich abmühen, werden wir da alles versuchen. Aber die Mittel, die fehlen einfach im letzten Drittel zuletzt. Also das Mallorca-Spiel habe ich ja auch gesehen. Da lagen sie hinten, kamen zwar zum Ausgleich, aber Mallorca stand nur hinten drin, hat alles rausgebolzt und geholzt und geköpft, und Real Sociedad hat natürlich Flanken aus dem Halbfeld reingeklopft, aber spielerisch ist ihnen zu wenig eingefallen, um die Defensive zu knacken, und das ist Mallorca, ne, ein Abstiegskandidat aus Spanien, und da fehlten einfach im Ballbesitz oft die Mittel gegen eine zynisch verteidigende Mannschaft. Und vielleicht verteidigt PSG ein bisschen weniger zynisch, aber mit etwas mehr Klasse, individuell bestückt. Also wenn du da Mbappé mal im Konter auf die Reise schicken kannst, was Mallorca eben nicht konnte, dann kannst du halt hinten ganz schnell brennen. Und deswegen bin ich dabei, dir ein zynisches PSG gegen ein sich abmühendes Real Sociedad, das wie immer alles raushauen wird, aber da fehlen einfach einige Dinge aktuell, unter anderem Selbstbewusstsein und Lockerheit und Leichtigkeit. Und dann kann ein zynisches PSG das Ding vielleicht auch 1-0 oder 2-1 gewinnen. Und dann 2,80er Quoten finde ich auch enorm hoch. Also wirklich bemerkenswert hohe Quoten, dass ich hier deinen Tipp unterschreibe. Ja, ist ein Risiko natürlich dabei, aber viel gutes Value auch.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns direkt noch weitergehen. Das nächste Spiel, Manchester City am Mittwochabend empfängt den FC Kopenhagen. Es ist so gekommen, wie wir es gesagt haben, obwohl es vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger war. City im Hinspiel, der klare Favorit, hat das Ganze auch 3-1 für sich entschieden. Super Ausgangslage fürs Rückspiel, das jetzt auch noch in Manchester ist. Sie kommen aus einem Manchester Derby, was sie auch absolut dominiert haben. Und sind eben wieder in dieser Saisonphase, wo es sehr, sehr schwer fällt, irgendwie gegen Manchester City zu tippen. Trotzdem, aus meiner Sicht, ist das ein halbwegs blödes Spiel für uns auf der Suche nach guten Tipps. Denn natürlich erstmal der einfache Sieg von City sehr, sehr, sehr niedrig dotiert mit den 1-1er-Quoten. Da sind sich alle einig, so wie wir wahrscheinlich auch, dass dieses Aufeinandertreffen immer einen klaren Favoriten hat. Gleichzeitig fällt das Ganze natürlich in eine Woche nach dem Manchester Derby. Und am Wochenende, ich sag's nochmal, spielt Manchester City bei Liverpool in Anfield und damit vielleicht im Entscheidungsspiel um die englische Meisterschaft, im direkten Duell. Das heißt, ich würde auch nicht davon ausgehen, dass wir hier die A11 sehen von Guardiola, gerade nach dem Hinspiel. Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass hier alles reingeworfen wird, wenn nicht unbedingt nötig. Und das heißt, so Handicap-Tipps und Co. würde ich auch nicht unbedingt unterschreiben, weil, wie gesagt, wir werden hier nicht die A11 sehen, wir werden hier nicht ein City sehen, was alles reinwirft, weil sie es eben auch nach dem Hinspiel nicht mehr müssen und vor allen Dingen, weil sie Liverpool im Hinterkopf haben werden, egal was man als Trainer sagt, wir konzentrieren uns auf Spiel zu Spiel. In dieser Situation wird da sehr, sehr viel über Liverpool schon nachgedacht werden, wie du schonst, wie du Belastung steuerst. Und das könnte schon über diesem Spiel stehen und vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass wir ein recht biederes Spiel sehen nach diesem Hinspielergebnis eben auch.
Und trotzdem ein Heimsieg von Man City, auch wenn es bieder wird. Und ein biederes Man City kann ja trotzdem 2-0 gewinnen, Julius, ne? Ohne groß zu schwitzen, mit 800 Pässen und 77% Ballbesitz. Also B11 ist bei City übrigens auch immer so eine Sache. Das wäre bei anderen Mannschaften eine A11, wenn die mit der B11 spielen, ne? Dann spielt halt Kovacic und Phil Foden vielleicht, der jetzt wieder brilliert hat. Der ist ja auch nicht immer in jedem Spiel gesetzt. Der ist ja auch in den letzten 3 Jahren mehr B11 gewesen als A11. Und dann spielt halt Julian Alvarez vorne vielleicht statt Haaland, das wäre auch B11, da würden auch einige sich die Finger lecken nach dem Stürmer. Also von daher, ja, B11 schön und gut vielleicht, aber es ist ja eher eine 1A11 und die kann ja trotzdem 2-0 oder 3-0 gegen das arme Kopenhagen gewinnen. Und dann sind wir trotzdem beim Handicap-Tipp und dann sind wir bei dem Tipp, den ich hier auf dem Zettel habe, nämlich dem 0-Heimsieg von City. Denn, wie du schon ansprichst, wenn man ein bisschen Liverpool im Hinterkopf ist und man weiß, man hat eine 2-Tore-Vorsprung, vielleicht lässt man es ein bisschen gemütlicher angehen und geht eben nicht zwingend aufs nächste Tor, sondern wenn man das 1-0 spielt, dann verwaltet man es. Und vielleicht fällt das 2-0, vielleicht nicht. Aber so in die Richtung vom Tipp her tendiere ich. Und das ist für mich dann 1-0-Sieg von City. Und es ist halbwegs anspielbar wenigstens. Ne?
Also zu null, beziehungsweise beide Mannschaften treffen, nein, kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen, weil du hast eben auch schon nebenbei so einen Punkt angesprochen. City natürlich auch überragend im Ballbesitzspiel an sich. Und wenn man es dann ruhiger angehen lassen will, dann spielt man das Ganze vielleicht nicht so aggressiv bis ins letzte Drittel, aber ist natürlich die beste Mannschaft der Welt, den Ball zu halten. Und wie du gesagt hast, das arme Kopenhagen wird sich halt super, super schwer tun, gegen dieses City dann wahnsinnig viel an Ball zu kommen, selbst oder gerade vielleicht, weil sie es nicht bis zum Ende ausspielen wollen immer. Es macht es ja noch schwerer für eine Mannschaft, da an den Ball zu kommen, weil du eben in den sichereren Zonen vielleicht unbedrängter deine Passrochaden spielen kannst. Also ja, am Ende ist dieses Aufeinandertreffen, glaube ich, genau das, was wir uns alle bei der Auslosung gedacht haben. Nämlich ein bisschen schade, dass wir so ein klares Ding in den K.O.-Runden der Champions League sehen werden, und das wird sich auch nicht groß ändern. Damit würde ich sagen, lass uns vielleicht einfach auch direkt den Sprung zum nächsten Spiel machen. Vielleicht ein bisschen mehr diskutieren können, obwohl ich, also das müsstest du übernehmen. Wir reden über Real Madrid, die empfangen Leipzig, ja, mit einem Ergebnis, was wir, glaube ich, genauso vorhergesagt haben beim Hinspieltipp, nämlich mit einem Ergebnis, wo Real Madrid in der Champions League mal wieder genauso hoch gesprungen ist, wie sie halt müssen. Es war alles nicht unbedingt berauschend, aber am Ende haben sie eben 1-0 gewonnen beim Auswärtsspiel. Jetzt muss ein Leipzig, was auch schwer einzuschätzen ist bis jetzt in diesem Jahr, in Santiago Bernabeu gegen ein Real Madrid, was vielleicht so sauer ist wie noch nie, weil ein Schiedsrichter aus Versehen mal gegen sie entschieden hat. Und es ist für mich super, super schwer vorstellbar, dass dieses RB Leipzig die Sensation dann doch schafft gegen Real Madrid, was ja insgesamt auch ein tolles Jahr spielt.
Ja, also beim Hinspiel, du hast gesagt, Real Madrid ist nur so hoch gesprungen, wie sie mussten. Naja, da könnte man auch sagen, der Schiedsrichter hat beim Sprung etwas nachgeholfen. Denn wir erinnern uns, das aberkannte Tor von, ich glaube, Šeško war es, nach 3 Minuten. Da sind wir, glaube, da waren wir uns alle der Fußballwelt einig. Das muss einfach bestehen bleiben. Ne? Und von daher hat es da Leipzig, finde ich, sehr, sehr unglücklich erwischt gehabt. Ich fand überhaupt, dass die Roten Bullen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und dass dieses Resultat ja überhaupt nicht im Spiel Verlauf gerecht wird, selbst wenn du dieses Tor nicht zählen lässt, war ja Leipzig gut genug, um mindestens einfach unentschieden zu spielen. Und wenn es 1-1 ausgeht, glaube ich, kann RB damit auch ganz gut leben. So ist es natürlich ein desaströses Hinspielergebnis, auch wenn es keine Auswärtstorregel gibt. Aber im Bernabeu gewinnen, Julius, da fehlt mir ein bisschen der Glaube, leider. Und damit will ich gar nicht Real Madrid so stark reden, aber einfach im Bernabeu gewinnen, schwierig. Ja, gab es natürlich in den vergangenen Jahren, hat die ein oder andere Mannschaft geschafft, auch in K.O.-Spielen. Wir erinnern uns vielleicht an, wer war das? Ajax Amsterdam, glaube ich, hat auch das Hinspiel im Achtelfinale vor einiger Zeit. Das ist einige Jahre her, aber zu Hause verloren und gewann dann plötzlich im Bernabeu. Das soll es mal geben, wenn Real vielleicht den Gegner ein bisschen unterschätzt. Und das tun sie dann, wenn sie vermeintlich locker das Hinspiel gewonnen haben. Aber hier fehlt mir trotzdem der Glaube, dass ich sage, die deutsche Mannschaft kann hier irgendwas reißen und den großen Favoriten hier zum Wanken und dann zum Hinfallen bekommen. Also es wäre schön, wenn es ein bisschen spannend wird, aber ein bisschen fehlt mir auch der Glaube daran.
Es gibt ja auch gewisse Grundregeln im Fußball, und Real Madrid im Achtelfinale der Champions League mit einer Führung aus dem Hinspiel, jetzt im Heimspiel gegen Leipzig, das wird zum Weiterkommen reichen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und so mystisch ist es dann ja auch gar nicht. Es geht dann auch eben, da rede ich immer mal wieder drüber, auch um gewisse softe Faktoren, und das ist eben, dass diese Mannschaft natürlich mit einem Selbstverständnis in diese Spiele geht, dass auch ein Leipzig, was vielleicht talentierte, aber eben auch junge Spieler hat, die diese Erfahrung nicht haben, diese Erfolge nicht haben, gar nicht rekreieren kann, dass man da einen Gegner hat wie Leipzig, der dann eben auch vielleicht doch ein Ticken zu eingeschüchtert sein wird von der Kulisse und von dem Auftreten des Gegners, dass wir auch über ein Leipzig reden, was, wie gesagt, in diesem Jahr ja jetzt nicht brilliert hat, was die Ergebnisse angeht in der Bundesliga. Ne? Natürlich sind sie jetzt so ein bisschen zurück in die Spur durch den letzten Sieg, aber davor ging auch viel, zumindest ergebnistechnisch, eben nicht in ihre Richtung. Sie sind ein bisschen glücklos, auch das war im Hinspiel der Fall. Und jetzt ist das, auch wenn es nur ein 1-0 ist, aus meiner Sicht in Madrid eine unüberwindbare Hürde für ein Leipzig, was wir dieses Jahr gesehen haben. Das wäre für mich wirklich eine riesige, riesige Überraschung, wenn wir hier am Ende sehen, dass Real Madrid aus diesem Wettbewerb, aus ihrem Wettbewerb ausscheidet. Und deswegen, ja, bleibt mir da auch nicht groß anderes übrig, als eben doch auch auf die Heimmannschaft zu tippen. 1-6er-Quoten gibt's da. Ich glaube auch nicht, dass es ein Unentschieden wird. Natürlich würde ihnen das reichen, aber ich glaube, sie werden das Ganze ähnlich wie im Hinspiel am Ende 1-0, 2-1 gewinnen können. Also nicht unbedingt mit großen Unterschieden. Ich glaube, Real Madrid gewinnt das. Das ist mein Tipp.
Ich habe übrigens eine schöne Quote herausgefunden, die mich von der Quote her überzeugt. Weniger, weil das meine Überzeugung ist, dass es so passiert, aber ich wollte die Quote einfach nur nennen. Wenn Leipzig, du hast es nämlich angesprochen, eingeschüchtert ist von der Kulisse und vielleicht auch ein bisschen, ne, ein bisschen grün ist, vor dem Tor vielleicht auch ein bisschen Pech hat oder der Schiedsrichter nachhilft, soll ja alles schon mal passiert sein. Wenn Leipzig also kein Tor schießt, gibt es spannende Quoten. Allein schon, dass beide Teams treffen, nein, gibt 2,30er-Quoten, finde ich durchaus bemerkenswert. Sehr, sehr spannende Quoten, wie ich finde. Wenn man einfach sagt, Leipzig schafft es nicht zu treffen. Und wenn man speziell darauf tippt, also Leipzig gelingt kein Tor, gibt es sogar 2,70er-Quoten. Hier finde ich also einfach die Quoten so enorm hoch, dass sich hier meiner Meinung nach der Value lohnt, darauf zu tippen, auch wenn das jetzt nicht zwingend mein Bauchgefühl ist. Mein Bauchgefühl wäre eher mit Dani Olmo und Xavi Simmons und Šeško und wie sie alle heißen da vorne, kann vielleicht mal ein Türchen gelingen im Bernabeu, vor allem wenn du ja auf Sieg spielen musst, denn sie müssen ja auswärts gewinnen. Aber diese 2,70 auf Leipzig schießt kein Tor, finde ich bemerkenswert hoch. Wollte ich also einfach nur mal erwähnen, weil es, finde ich, sehr gutes Value hat. Aber vom Ausgang her, ja, Real Madrid wird weiterkommen und normalerweise gewinnen sie solche Spiele selbst dann hinten raus. Ne? Wenn Leipzig, stell dir vor, steht 0-0 oder 1-1, sagen wir mal 1-1 in der 75. und Leipzig muss aufs Tor gehen, dann entwischt dir Vinicius Junior per Konter. Ne? Dann wird er von Kroos und Modric und wie sie alle heißen auf die Reise geschickt. Und dann können er und Rodrigo da durchlaufen und dann kann der Real das sogar gewinnen, ohne dass sie sich so verausgabt haben, denn das zeigen sie ja immer wieder, dass sie da so eiskalt sind. Ne? Das ist auch Bellingham in der 88. Mal aus dem Nichts, wenn er den zählt, der Treffer, ein Tor erzielen kann. Das Real Madrid dann am Ende, denkst du ja auch, ja, so viel besser waren die nicht, so gut waren die nicht und trotzdem haben sie wieder 2-1 oder so gewonnen. Ne?
Ja, ich habe Real Madrid schon Champions League Finals exakt mit dieser Einschätzung gewinnen sehen. Also es ist ja wirklich eine gewisse Magie in diesem Wettbewerb dann auch bei den Königlichen dabei. Man kann es nicht bestreiten. Wir verlassen jetzt aber die Königsklasse. Das waren die 4 Achtelfinals, die in dieser Woche ausgespielt werden. Nächste Woche dann mehr von den anderen 8 Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind. Wechseln jetzt gleich rüber zur Europa League, nutzen das Ganze aber auch nochmal für einen Hinweis. Wir sprechen jetzt nur über die beiden deutschen Teilnehmer in der Europa League. Natürlich gibt's da auch noch andere Spiele, unter anderem Klopps Liverpool ja noch mit drin, ne? Also einige spannende Spiele in der Euroleague. Auch die Conference League geht weiter. Und wer da den kompletten Überblick will, den wir hier in diesem Podcast dann eben auch aufgrund des Formats nicht immer liefern können, dem sei auch hier nochmal wettbasis.com ans Herz gelegt. Da bekommt ihr den Überblick über die gesamte Fußballwelt, national und international. Prognosen, Vorschauen, Tipps, Quotenvergleiche für die komplette Übersicht, auch was diese Wettbewerbe angeht, sei hier nochmal wettbasis.com ans Herz gelegt. Während wir nach Freiburg schauen, Alex, die Freiburger, aus deren Sicht natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis eigentlich. Wir haben über ihre horrende Statistik gegen die Bayern geredet am Wochenende. Da gab es ein 2-2. Eher ein Grund zu jubeln aus Freiburger Sicht, würde ich behaupten. Und jetzt geht's gegen West Ham. Ich hätte fast gesagt, das Freiburg der Premier League so ein bisschen. Die haben sich ja so hochgearbeitet.
Uiuiui. Jetzt aber.
Nein, so viel Parallelen gibt's dann vielleicht auch nicht. Aber es ist natürlich, bewegen sich oft in ähnlichen Tabellengefilden, haben in den letzten Jahren eigentlich einen sehr guten Job gemacht und so ein bisschen diese Phalanx aufgebrochen. Der Big Six haben da durchaus mitmischen können, sind amtierender Titelträger in der Conference League, also Titelträger eines europäischen Wettbewerbes. Und trotzdem tun sich in dieser Saison über große Teile jetzt auch nicht wahnsinnig leicht unter David Moyes. Es ist schon so, dass es ja immer mal wieder auch Spiele gibt in der Premier League, wo sie jetzt nicht wahnsinnig berauschen. Es ist schon so, dass es auch immer mal wieder Unruhen gibt von den Fans. Trotzdem stehen sie wieder auf Platz 7. Also das ist auch in dieser Liga wahnsinnig respektabel. Stehen unter anderem vor Vereinen wie Newcastle und Chelsea, ne? Und West Ham sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es vielleicht nicht der größte englische Name ist. Ich glaube, das ist eine richtig große Herausforderung, die da auf Freiburg wartet.
Ja, und ehrlich gesagt, eine Herausforderung, die mir ein bisschen im Dorn im Auge ist, genauso wie das nächste Spiel, das wir dann besprechen, Karabakh Aktam gegen Leverkusen, denn beide Spiele gab es schon in der Vorrunde, in der Gruppenphase. Was soll das, liebe UEFA? Ja, also normalerweise sagst du Freiburg, West Ham, wow, tolle Paarung, schön, dass die Freiburger mal nach London können. Ja, da waren sie aber erst im Oktober und September. Und deswegen finde ich das wirklich blöd. Ich finde, da hätte es im Achtelfinale eine Beschränkung geben sollen. Ist ja Achtelfinale Champions League, hast du ja besagte Beschränkung. Ne? Da kannst du ja nicht gegen eine Mannschaft antreten, gegen die du schon in der Gruppe, auf die du schon in der Gruppe getroffen bist. Warum geht das dann in der Europa League, liebe UEFA? Also da bitte hier den Losungsmodus ändern, dann haben wir nicht die gleichen Paarungen wie damals. Das stinkt mir ein bisschen persönlich und damals hat Freiburg, Stichwort, ne, leider keine guten Erfahrungen mit West Ham gemacht, da gab es nicht so viel zu bestellen. In West Ham haben sie ja 2-0 verloren und auch zu Hause war es jetzt auch nicht so prickelnd, da haben sie nämlich auch verloren, 1-2. Ich lege mich aber diesmal fest, diesmal würde mich eine Niederlage, eine Heimniederlage überraschen. Ich glaube, Freiburg kann hier auch durch das Selbstvertrauen, das man gegen die Bayern getankt hat, mindestens das Remis holen. Meine Aussage.
Mhm. Auf jeden Fall. Also interessanter Tipp, weil ich dem Ganzen ein bisschen anders gegenüberstehe, wenn ich mir das angucke. West Ham die letzten beiden Premier League Spiele wieder gewinnen können, gut drauf und vor allen Dingen mit einem Selbstverständnis, sicherlich in europäischen Wettbewerben als amtierender Titelträger eines Wettbewerbs. Also da hat vieles funktioniert, natürlich auch K.O.-Spielerfahrung, Selbstbewusstsein nimmt man da definitiv mit. Ich sehe sie insgesamt auch einen Ticken besser aufgestellt als die Freiburger und ich gehe deswegen nicht ganz mit, dass wir hier dann doch von den Quoten Freiburg als leichten Favoriten haben. Ne? 2,50er-Quoten auf Freiburger Seite, 2,75er-Quoten auf West Ham-Seite, das gefällt mir auf den ersten Blick nicht ganz, das würde ich so nicht ganz mitgehen und natürlicherweise reizen mich dann die 2,75 auf West Ham schon ein bisschen, weil ich sie auf jeden Fall dazu in der Lage sehe, Freiburg zu schlagen in dieser Konstellation. Und weil die Quoten dann eben meiner Meinung nach ein Ticken zu hoch sind, natürlich sind die auf Freiburg auch nicht schlecht, wenn man da den Sieg sieht. Aber in dieser Gesamtkombination spricht mich das dann doch noch am ehesten an, weil ich hier tatsächlich West Ham insgesamt als Favoriten auf dem Zettel habe. Und weil sie, wie gesagt, mir in der Conference League letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen haben, weil sie in der Liga gerade wieder ihre Form gefunden haben. Und deswegen, ja, bin ich bei diesen Freiburgern, die mir auch so ein Rätsel sind dieses Jahr. Wir haben so oft in den Bundesliga-Folgen drüber gesprochen. Fällt es mir schwerer, auf sie zu tippen als auf West Ham, dann kriege ich bei West Ham noch ein bisschen besseres Value. Und deswegen halte ich dagegen, gegen deine Aussage. Du sagst Unentschieden oder Freiburg-Sieg. Ich sag genau das, was übrig bleibt, nämlich West Ham-Sieg.
Ja, nee, halte ich dagegen. Nachdem beide Spiele gegen West Ham in der Gruppenphase verloren wurde, verlieren sie mindestens eins nicht, nämlich das Heimspiel. Denn ich fürchte, ich nehme es schon vorweg, ich glaube, das Auswärtsspiel geht in die Hose für die Freiburger. Also für mich ist West Ham auch der Favorit aufs Weiterkommen und nicht nur für mich, auch für die Wettanbieter. Ich habe mal nachgeguckt, Bet365 hat eine 1,57 auf Weiterkommen West Ham in dieser Paarung und eine 2,25 auf den SC Freiburg. Und so ist auch mein Gefühl. Ich glaube, West Ham wird sich am Ende durchsetzen, aber weil sie das Heimspiel gewinnen, nicht das Auswärtsspiel. Deswegen, ich bin hier beim Unentschieden-Tipp. Denn Freiburg war ja trotzdem anfällig. Also ja, 2-2 gegen die Bayern, schön und gut. Aber das war auch ein bisschen lasch verteidigt von den Bayern da kurz vor Schluss. Ne? Also Höhler schießt gegen wahrscheinlich 17 andere Mannschaften dieses Tor nicht, weil die sie nicht so blöd anstellen wie die Bayern bei diesem Einwurf.
Wir sind wieder beim angesprochenen Bayern-Mindset. Ne? Eine Saison, die nicht so abgeschenkt gilt vielleicht, ja.
Ja, und deswegen hat mich Freiburg jetzt, ne, sie haben gejubelt, als wenn sie 3 Punkte geholt haben nach dem Spiel. Deswegen sage ich ja Mutmacher und ein bisschen Selbstvertrauen und so. Und dann kannst du, glaube ich, auch gegen West Ham hier bestehen. Und ganz ehrlich, ein 1-1 zu Hause als Beispiel gegen West Ham wäre ja nicht mal ein schlechtes Resultat. Also West Ham ist ja eine ganz andere Kategorie als der kleine SC Freiburg. Auch wenn sie tabellarisch in den letzten 2 Jahren in den gleichen Gefilden waren, nämlich 5., 6., 7. Aber grundsätzlich ist West Ham halt eine enorme Herausforderung. Es ist ja keine Schande, gegen West Ham das Heimspiel zum Beispiel unentschieden zu spielen und dann knapp in London zu verlieren. Ne? Das ist einfach eine andere Kragenweite normalerweise West Ham. Und deswegen wären Unentschieden ja wahrlich kein, kein schlechtes Resultat für das Rückspiel. Und ich bleibe beim Unentschieden. Ich tippe hier, Freiburg holt das Remis.
Es sei dir gegönnt. Ist auch mal wieder eine schöne Folge. Wir sind uns nicht immer einig. Da macht es mir noch mehr Spaß, die Ergebnisse zu verfolgen am Ende. Oder halt noch weniger Spaß. Kommt dann drauf an, wer recht hatte. Lass uns abschließen mit dem letzten deutschen Vertreter. Auch Euroleague. Leverkusen greift da wieder ins Geschehen ein. Es geht, du hast es angesprochen, gegen Karabakh. Und das Ganze haben wir auch schon in der Hinrunde gesehen. Für Leverkusen vielleicht noch ein bisschen ärgerlicher, weil die Reise sicherlich nicht ganz so reizvoll klingt direkt wie London nochmal, ne? Und es ist auch vielleicht noch ein deutlicheres Aufeinandertreffen. Leverkusen immer noch ungeschlagen in dieser Saison marschiert mit einem ziemlich, ziemlich großen Vorsprung mittlerweile auf die erste Meisterschaft in Deutschland zu. Und ich glaube, auch in diesem Wettbewerb werden wir sie noch ein bisschen sehen. Sie haben da, auch wenn es ärgerlich ist, dass du wieder den Gruppengegner hast, auch wenn es vielleicht weniger Spaß macht, was die Verteilung der Favoritenrolle angeht, haben sie ganz klar Glück gehabt hier. Und dieses Leverkusen wird meiner Meinung nach nicht bei Karabakh stolpern in dieser Saison zuerst. Deswegen herzlichen Glückwunsch, das werden sie gewinnen.
Herzlichen Glück, oh, das ist verfrüht, Julius. Ich erinnere mich nämlich ans Gruppenphasenduell bei Karabakh Akdam. Da gewann Leverkusen mit Ach und Krach in der 93. Minute durch einen Boniface-Elfmeter, der auch etwas glücklich zustande kam, vor allem vom Zeitpunkt her. Also das war eigentlich so ein typisches, wie ich fand, damals aus der Erinnerung heraus, 0-0. Und ich habe die Statistik nachgesehen, damit ich hier nicht völligen Quatsch erzähle. Natürlich hatte Leverkusen wie immer 60 plus Ballbesitz, aber der Underdog, Karabakh, genauso 11 Torschüsse wie Leverkusen. Also das war einfach damals schon eine schwere Nuss, die man zu knacken hatte. Weniger schwer war es übrigens zu Hause, da hat Leverkusen ganz klar 5-1 gewonnen. Und das erwarte ich so ungefähr auch wieder in diesem Achtelfinalduell. Also ein schweres Spiel, ein unschönes Spiel, ein vielleicht auch ja biederes, langweiliges Spiel in auswärts aus Leverkusen, und zu Hause machen sie dann mit Handicap alles klar und gewinnen 3-0 auswärts. Also mich würde es nicht wundern, auch mit Blick übrigens auf die letzten Resultate und Auftritte von Leverkusen, ne? Die waren jetzt nicht so toll, nicht so prickelnd. Ja, sie gewinnen ständig, aber Julius, wenn du dich erinnerst, mit Ach und Krach 2-1 in Heidenheim, das war ein Arbeitssieg. Mit Ach und Krach 2-1 gegen Mainz, das war nicht nur ein Arbeitssieg, sondern ein Glückssieg, weil Zentner da zweimal daneben greift, sonst gewinnen sie das nicht. Und auch jetzt in Köln haben sie nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt. Ja, 2-0 gewonnen, alles gut, aber wenn Köln da nicht ewig in Unterzahl ist, tun sie sich auch nochmal viel schwerer. Also Leverkusen hat in den letzten drei Spielen nicht brilliert, hat sich schwer getan gegen biedere, defensiv gut arbeitende Gegner. Ich wäre nicht völlig überrascht, wenn das irgendwie 0-0 endet diesmal statt 0-1 in der 93. per Elfmeter.
Ich glaube, man wird noch ein paar weniger Torschüsse von Karabakh sehen als das Hinspiel, was du gerade genannt hast. Ich glaube auch, das ist natürlich der interessanteste Tipp, nämlich, dass hier beide Mannschaften treffen. Nein, also ich glaube, die Heimmannschaft wird hier kein Tor erzielen können. Natürlich kann es dann irgendwie 0-0 ausgehen, wenn du dich wirklich schwer tust. Aber sie werden über 90 Minuten mehr den Ball haben. Sie werden relativ wenig zulassen. Ich glaube auch nicht, dass sie in Rückstand geraten werden. Und dieses Leverkusen findet dann im Moment schon Wege, trotz allem. Ob es dann spät ist oder dieses Mal vielleicht dann doch in der 25. eine brillante Aktion von einem Wirtz und Co., die auf einem Level spielen, auf dem Karabakh eben nicht spielt. Ich sag nicht, dass es unbedingt ein hoher Handicap-Sieg wird, aber ich sage, Karabakh schießt kein Tor und das wird Leverkusen über 90 Minuten dann auch reichen, ein Spiel zu kontrollieren und am Ende irgendwie zu gewinnen. Vielleicht ist es dann nur das 1-0, wie auch in der Gruppenphase, aber das halte ich trotzdem für ziemlich realistisch. Bayer gewinnt ohne Gegentor, hier ein Tipp für mich. Wer sich nicht so festlegen will, wer sagt wie du, Mensch, ich kann mir auch das 0-0 vorstellen, für den reicht dann vielleicht der Tipp, beide Teams treffen nein zum Beispiel. Also auch das natürlich vorstellbar. Auch, es wird umkämpft, werden natürlich auch Undertipps eventuell spannend. Nur da tue ich mich aus meiner Sicht bei Leverkusen immer schwer, weil sie natürlich an sich die Spieler haben, die in 5 guten Minuten auch über 1,5 Tore schießen können. Und dann ist der Tipp dahin. Aber aus meiner Sicht gewinnen sie das sogar. Vielleicht genau wie das Hinspiel, nämlich ohne Gegentor. Vielleicht nicht in der 93., sondern dieses Mal in der 72. Alle jetzt aufschreiben und gucken, ob ich damit genau recht habe, weil das wäre sehr cool. Und das ist mein Tipp zu dem Spiel am Ende.
Ja. Man sollte auch die Flugbelastung, die Reisebelastung, die Reisestrapazen irgendwo mit im Hinterkopf haben, ja, bei dem Tipp. Allein deswegen, Handicap-Leverkusen zum Beispiel, würde ich komplett die Finger von lassen. Es sind, glaube ich, 3600 Kilometer roundabout von Köln nach Baku. Ich schätze mal, man fliegt nach Baku, ne? Nach Aserbaidschan. Flugzeit steht hier 5 Stunden 30, ja, einfach. Also, und da musst du ja noch zum Flughafen und dann musst vom Flughafen noch vom Baku noch sonst wohin, weiß jetzt nicht, wo genau Karabakh-Akdam liegt, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber nur um es mal zu erwähnen zu haben, ne? Die Reisestrapazen, die sind nicht ohne. Und wenn es dann klar 1-0 irgendwie ausgeht, würde Leverkusen, glaube ich, das sofort unterschreiben, aber wenn es diesmal 0-0 ausgeht, wäre ich auch nicht überrascht. Deswegen, es ist ein, ja, nicht kein attraktives Los von den Namen her und ich glaube auch von der Reise her, vom Auswärtsspiel, nicht so attraktiv für Leverkusen. Und wenn die zuletzt schon gegen Mainz und Köln und Co. Probleme hatten, vielleicht haben sie es diesmal eben auch in Aserbaidschan. Ich wäre nicht überrascht davon.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere kleine Euro-Folge hier unter der Woche. Champions League, alle Achtelfinals besprochen, die diese Woche anstehen. Die beiden deutschen Vertreter in der Euroleague haben wir auch nochmal drauf geguckt. Deutsche Vertreter natürlich auch das Stichwort für die nächste Folge. Da hören wir uns am Donnerstag logischerweise mit der Bundesliga wieder. Und sicherlich werden wir da auch nochmal auf die Bayern gucken und die Situation und was da sonst noch so in dieser Liga passiert. Wir freuen uns, wenn euch heute diese Folge Spaß gemacht hat und freuen uns natürlich auch, wenn ihr zur Bundesliga-Folge am Donnerstag wieder einschaltet. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Ciao.